Liebe Zuhörer, viele von uns haben in den letzten Monaten und Wochen immer wieder islamistische Gewalt und Hassparolen mitten in Europa aufgeschreckt. Wenn zum Beispiel auf deutschem Boden zur Vernichtung Israels aufgerufen wird, Juden sich nur noch mit Polizeischutz auf die Straße wagen oder christliche Gottesdienste aufgrund islamistischer Drohungen nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden können, dann kommt bei einigen von uns die Frage auf, was ist bei der Integration schiefgelaufen? Aus Merkels "Wir schaffen das" ist mittlerweile für viele ein "Wir können das nicht schaffen" oder "Das ist für uns einfach zu viel" geworden. Deswegen spreche ich heute mit Dr. Yasser Erik. Er stammt aus dem Sudan. Er war selbst Islamist, ist dann zum Christentum konvertiert und musste deswegen aus seiner Heimat fliehen. Inzwischen arbeitet er in Deutschland als evangelischer Theologe und setzt sich als Leiter des Europäischen Instituts für Integration, Migration und Islamthemen sowie als Autor für den ehrlichen interreligiösen Dialog zwischen Muslimen und Christen sowie für eine gelingende Integration ein. Wir sprechen deswegen heute darüber, warum Integration eine echte Herausforderung ist, was Religion damit zu tun hat und wie der Glaube an Jesus etwas Entscheidendes zur Lösung beitragen kann. Seien Sie gespannt. So, jetzt sitzt er mir hier gegenüber. Herr Dr. Erik, ich begrüße Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und für diese Zeit.
Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich gerne mit Ihnen über Ihre persönliche Geschichte sprechen. Sie leiten heute das Europäische Institut für Integration, Migration und Islamthemen, kurz EIMI, und setzen sich sehr für den interreligiösen Dialog, aber auch die Integration ein, vor allem zwischen Christen und Muslimen. Jetzt ist das Spannende an Ihrer Geschichte, dass Sie ja selbst früher Islamist waren. Sie sind in einer politisch einflussreichen Familie im Nordsudan aufgewachsen, haben den Islam, wenn man so will, sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen, sind aber dann zum Christentum konvertiert. Können Sie uns kurz mit auf die Reise nehmen und uns erklären, wie das zustande gekommen ist, diese Wende in Ihrem Leben?
Ja, ich bin in einer islamischen Familie geboren im Nordsudan. Ich war noch nie in einer Kirche. Ich habe noch nie eine Bibel in meinem Leben gesehen. Und ich habe auch viel Hass gegen Christen gehabt und Juden. Menschen, die ich noch nie getroffen habe oder zu ihnen keine Beziehung gehabt habe. Als ich Kind war, hat mein Vater mich in eine Koranschule gebracht, die 1500 Kilometer weit weg von zu Hause war. Und kamen wir in diese Koranschule an und ist sehr verschwunden. Ich habe gedacht, er kommt nach einem Tag, kam er nicht, zwei Tage, drei Tage, ein Monat, kam er nach zwei Jahren. Und in dieser Zeit in der Koranschule habe ich nicht nur mein Kindheit wurde begraben dort, sondern auch ich wurde radikalisiert. Man hat mir beigebracht, Menschen zu sortieren. Gute Menschen, schlechte Menschen, Menschen, die leben dürfen, Menschen, die nicht, und Gläubige und Gläubige. So vom Kindesalter fing ich einfach so fanatisch über Sachen zu denken, und das war die Prägung von der Koranschule. Und dann kam ich zurück nach Hause. Und damals als Kind habe ich nur einen Traum gehabt, nach Sudan zu gehen, vor Allah zu kämpfen, gegen die Christen zu kämpfen, weil wir im Sudan einen Bürgerkrieg gehabt haben. 2,5 Millionen Menschen wurden systematisch massakriert. Meine Familie haben einen großen Teil auch davon mitgemacht. Und deswegen wollte ich nach Sudan gehen. Bis etwas in meiner Familie passiert. Und das war der Ereignisse meines Onkels, der Christ geworden ist. Die einzige Beziehung, die ich zu Christen gehabt habe, war durch einen Mitschüler. Er hieß Zakaria, der neben mir in der Klasse saß. Und ich habe ihn gehasst, weil er vom Sudan war, weil er Christ war. Und dann eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir sollen ihn umbringen, weil er Christ war. Und tatsächlich haben wir ihn attackiert in einer dunklen Nacht. Wir haben ihn im Wald liegen lassen, zwischen Leben und Tod, und Zakaria kam nie wieder in die Schule. Und dann etwas in unserer Familie passiert, mein Onkel ist Christ geworden. Und das war das erste Mal, wo ich hautnah mit dem Christentum gekommen bin. Sie sind nicht die Sudanesen oder die Leute in den Westen, sondern in meiner Familie. Und darum wollte ich diese Frage beantworten, wer Jesus Christus wirklich ist. Und auf dieser Suche ist Jesus Christus mich begegnet. In einem Abend im Krankenhaus, ich habe den Sohn meines Onkels begleitet, der todkrank war. Und dann die Ärzte sagen, er würde sterben. Und dann kamen die zwei koptischen Christen, die ich auch gehasst habe. Und sie haben zu mir gesagt, sie kamen, weil sie für dieses Kind beten wollen. Ich wusste nicht, dass Christen beten. Ich wusste nicht, dass Christen an Gott glauben. Und diese beiden Kopten haben im Namen Jesu Christi gebetet. Und als sie ihr Gebet beendet haben, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal in 4 Wochen. Und an diesem Tag öffnete Jesus auch meine Augen zu sehen, wer ist. Und eine von diesen 2 Kopten ist mit mir geblieben und hat mit mir über Gott, über Jesus geredet. Und er sagte zu mir, du musst nicht vor Gott sterben, sondern Jesus Christus ist für dich gestorben. Und das war das erste Mal, wo ich diese beiden Worte in einem Satz höre. Gott und Liebe. Er sagte zu mir, Gott liebt dich. Nicht, weil du fromm bist und nicht, weil du irgendetwas besser weißt, sondern weil Gott ist Liebe. Und Jesus hat mein Leben verändert. Und ich kann heute zurückblickend, ich bin Christ geworden, nicht, weil der Islam richtig oder falsch ist. Ich bin Christ geworden, nicht, weil ich wurde kognitiv überzeugt oder so. Ich bin Christ geworden, nicht, weil die Christen besser als die Muslimen. Ich bin Christ geworden, weil Jesus mein Herz berührt hat. Und das gilt zu jedem Mensch. Ja, das heißt, wir versuchen nicht, Menschen über Argumente zu überzeugen. Und wir folgen auch keine Ideologien nach. Wir folgen keine Philosophie nach. Wir folgen einer Person nach und diese Person heißt Jesus Christus. Und er begegnet den Menschen nicht nur auf der kognitiven Art und Weise, sondern auf die persönliche Art und Weise. Und das wünsche ich jeder von uns, jeder, der uns zuhört, dass wir einfach probieren mit Jesus Christus in unserem Leben und dass wir zu ihm kommen und sagen, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir sollen Jesus eine Chance in unserem Leben geben. Und übrigens, wir können auch zu Jesus kommen, auch wenn wir nicht glauben können. Ich kann zu ihm sagen, hilf meine Unglaube. Das ist die Beziehung. So, ich habe keine Religion gewechselt. Im Islam gibt es mehr Religion als im Christentum. Was ich gefunden habe, ist ein Leben, ist eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus.
Ganz vielen Dank für diesen faszinierenden und berührenden Einblick in Ihr Leben. Die Stimmung zu unserem heutigen Thema ist mancherorts auch in unserem Land aufgeheizt. Die Nachrichten über islamistisch motivierte Gewalt in Europa, die nehmen zu. Islamistische Hassparolen mitten in Europa haben uns in letzter Zeit immer wieder aufgeschreckt. Und bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, eine grundsätzliche Begriffsklärung. Was hat man eigentlich unter Islamismus oder einem Islamisten zu verstehen? Sie sprachen davon, dass Sie früher selbst einer waren. Es ist ja nicht jeder Muslim ein Islamist. Wo bestehen da die Unterschiede?
Ja, wir müssen zuerst einen Unterschied machen zwischen Islam und Muslimen. So, Muslimen sind Menschen, die neben uns, die mit uns leben, die sind unsere Freunde, meine Familie, die sind Menschen. Und Islam als Religion und als Ideologie. Und dann innerhalb diesen Islam gibt's einfach eine politische Islam, der die Herrschaft über die Stadt sein möchte, der Gewalt verherrlicht. Und hier kann ich die Muslimbruderschaft zum Beispiel nennen. Sie sagen, der Prophet ist unser Leiter, der Koran ist unser Grundgesetz und der Dschihad ist der Weg, um Allah auf dieser Erde zu verherrlichen. So, das heißt, die Menschen, die Gewalt im Islam verherrlichen und dass der Islam alles politisches System sehen, unsere Grundgesetze zu ersetzen und jede Normen zu ersetzen, das ist Islamismus. Und Islamismus hat auch mit dem Islam zu tun. So, manchmal hier unsere Politiker, man redet über politischen Islam, über Islamisten, über Islamismus, über Salafismus. Das ist alles innerhalb des Islam.
Ja. Also nicht davon zu trennen.
Man kann Islam und Islamismus nicht trennen. Man kann Islam und Dschihad voneinander nicht trennen, weil die Salafisten und die Islamisten, sie nutzen Koranverse, die ein normaler Muslim auch nutzt. So, von daher, man kann das nicht trennen. Aber das ist eine breite Band, wo man sich bewegen kann. Das heißt, es gibt einen Muslim, der 5-mal am Tag betet, der einen Ramadan fastet, der Pilgerreise. Das ist einfach ein frommer Mensch. Ja, friedlicher Mensch lebt. Es gibt einen anderen Muslim, er nicht nur betet und fastet, sondern er geht zu den Bereich, wo der Islam sagt, kämpfe gegen die Ungläubigen. Ja, und es gibt einen anderen, der nicht nur so denkt, sondern implementiert das. Und es gibt einen Dritten, der nach Syrien geht oder dass er einfach aktiv wird. So, das ist einfach, wie man sich bewegt. Und von daher, wir können Islam und Islamismus nicht voneinander trennen. Ja, wir können Islamismus von normalen Muslimen trennen. weil es gibt Muslime, die nur kulturell Muslime sind. Sie kennen sich auch mit diesen Texten nicht. Und wenn sie fragen, wollen sie in Frieden leben, sie würden ja sagen. Und Gott sei Dank gibt es so viele von diesen friedlichen Muslimen hier in unserem Land. Und deswegen kann ich sagen, es gibt friedlichen Muslimen, aber es gibt keinen friedlichen Islam. Es gibt toleranten Muslimen, aber es gibt keinen toleranten Islam. Und deswegen müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Begriffklärung ist immer hilfreich, und dass wir die Sachen definieren müssen.
Mhm, vielen Dank. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Jetzt haben in jüngster Vergangenheit im Zusammenhang des Israel-Gaza-Krieges antisemitische Aufrufe zur Vernichtung Israels im Zusammenhang von Demonstrationen muslimischer Gruppierungen aufhorchen lassen. Und das, was für viele dabei auch in unserem Land schockierend war, ist nicht nur, was dort gefordert wird, sondern auch, wo es gefordert wurde, nämlich auf Demonstrationen, die in unserem Land stattgefunden haben, unter anderem in der Hauptstadt. Jetzt sprechen wir heute über Integration und auch die Rolle von Religion bei Integration. Und viele Menschen in unserer Gesellschaft stellen sich auch, die diese Bilder von den Demos gesehen haben, die Frage, und das ist meine Frage an Sie, was ist bei der Integration von Menschen muslimischen Hintergrunds in Deutschland schiefgelaufen?
Ja, bevor ich zu diesem Thema Integration komme, Sie haben ein sehr, sehr aktuelles Beispiel genannt. Dieser Gaza-Krieg und was jetzt momentan im Nahen Osten läuft, ist schlimm. Viele Menschen werden getötet auf beiden Seiten und das zerbricht das Herz. Und was die Muslime hier in der Hauptstadt tun, als sie auf die Straße gegangen sind, das ist nicht Antisemitismus. Weil ein Syrer, er ist selber ein Semit. Ein Iraker ist ein Semit. Ein Türke ist ein Semit. So, wenn sie auf die Straße hier gehen, das sind nicht mit dem deutschen Antisemitismus und Nazis und was weiß ich zu verwechseln. Was passiert unter unseren Leuten, das ist nicht Antisemitismus, sondern es ist Anti-Judaismus. Das müssen wir so nennen. Das ist einfach eine Kraft, die gegen Juden, gegen die Stadt Israel und die ruft zu der Vernichtung des jüdischen Volkes. Und das hat mit dem Islam zu tun. Das hat nicht mit dem Gründung der Stadt Israel zu tun. Die ersten Kriege und die erste Auseinandersetzung zwischen Muslimen und Juden gab im Jahr 622. Mohammed war in Mekka, kam er nach Medina, hat er die Juden zum Islam eingeladen. Die Juden haben das abgelehnt. Und seitdem steht eine Feindseligkeit zwischen dem Islam und dem Judentum. Und von daher, das ist auch ein großer Skandal, dass jemand hier in Berlin und ausgerechnet in Deutschland mit ihrer schweren Geschichte, dass man auf die Straßen geht und dann sagt, Tod, Tod den Juden. Ja? Und das ist etwas, das ist nicht zu tolerieren. Und wir müssen das thematisieren. Und Hamas hat vom ersten Tag, als Hamas gegründet worden war, ihr Ziel ist die Vernichtung der Stadt Israel. So von daher diese Zwei-Staaten-Lösung. Ja, das ist eine westliche Romantik. Die wird die Realität nicht ansprechen, weil Hamas, weder Hamas noch PLO noch diesen Dschihadisten wollen eine jüdische Staat neben ihnen zu sein. So von daher, so etwas zu tolerieren hier in Deutschland, das ist einfach ein großer Skandal. Und das zeigt auch die Situation der Integration.
Genau, wie ist es dazu gekommen?
Meiner Meinung nach, Integration in Deutschland ist gescheitert. Ja, ist gescheitert im Sinne, dass wir nach all diesen Jahren muslimischen Kinder, die hier in Deutschland geboren worden sind, die hier in die Schule gegangen sind, die einfach die ganze Geschichte von Deutschland mitbekommen haben und dennoch am Ende des Tages man geht und dann macht man solche Parolen gegen den Juden. Und meiner Meinung nach, das hat auch mit der Religion zu tun. Ja, im Westen normalerweise Religion, das Leben ist nur ein Teil der Religion. Ja, das heißt, ich lebe mein Leben, ja, und ich bin religiös am Sonntag, ich gehe einfach zum Gottesdienst und ich lese die Bibel oder ich mache das nicht. So, das heißt, das Leben spielt eine zentrale Rolle. Ja. Im Islam oder im orientalischen Kontext grundsätzlich ist andersrum. So, Religion ist einfach, umfasst alles, auch das Leben. Das heißt, Religion bestimmt, welche Freunde darf ich haben. Religion bestimmt, was soll ich essen, was soll ich trinken, zu welcher Schule gehe ich. Das wird alles durch die Religion bestimmt. Und ein Muslim ist loyal zu seiner Religion. Das heißt, wenn der Islam sagt, diese Mehrheitsgesellschaft ist ungläubig, das Grundgesetz ist einfach wird nicht toleriert, man am Ende des Tages ist loyal zu seiner Religion und nicht zum Grundgesetz. Und das ist, was ich meiner Meinung nach, wo es schiefgegangen ist. So, die Mehrheitsgesellschaft trennt Religion vom Leben, Religion von Politik. Wir Migranten, wir trennen das nicht. Übrigens ist es nicht nur bei den Muslimen, sondern auch die arabischen Christen und die Leute da aus Afrika. So, Religion spielt eine zentrale Rolle. Und meiner Meinung nach, man hat die Rolle der Religion entweder unterschätzt oder einfach nicht wahrgenommen. Mhm.
Vielen Dank. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was bedeutet es für einen Menschen muslimischen Glaubens, wenn der jetzt in ein christlich geprägtes Land hineinkommt?
Es ist einfach ein Konflikt. Und ich frage oft, oder man kann diese Frage stellen. Nehmen Sie einfach diesen Konflikt in Syrien. Es ist ein schrecklicher Krieg. Ja? Aber Syrien hat Grenzen zu Saudi-Arabien und nicht zu Deutschland. Ja, das heißt, ein Muslim, der wirklich seine Religion üben möchte und so weiter und so fort, das wäre einfacher, nach Saudi-Arabien zu gehen, wo dort kulturell zu Hause ist, religiös zu Hause ist. Aber sie wissen genau, die Saudis würden sie nicht aufnehmen.
Warum nicht?
Weil es auch ethnisch und religiös, in Syrien, die Leute, die mit Assad sind, sind Aleviten. Die sind einfach die Schiiten nah. Und in Syrien und in Saudi-Arabien, sie sind Sunniten. Ja, und sie tolerieren sich gegenseitig nicht.
Können Sie noch mal kurz erklären den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten?
Die ganze Geschichte geht zurück an dem Tag, als Mohammed starb im Jahr 632. An dem Tag, als er starb, Mohammed, die Leute haben die Frage gestellt, wer ist der Nachfolger Mohammed? Es gibt eine Gruppe, die sagt, denn jeder Muslim darf die islamische Umma, die islamische Gesellschaft führen. Und die sind die Sunniten. Sagen, man muss nicht biologischer Nachfolger Mohammed. Und eine andere Gruppe sagt, nee, nur ein biologischer Nachfolger Mohammed darf die islamische Umma führen. Und die sind die Schiiten und sie sind die Minderheit. Und momentan finden wir Schiiten in Iran, in Irak, in Syrien und Hezbollah in Libanon. Und die Houthis in Jemen. So, die sind die Minderheit. Aber die bekämpfen sich, oder die eigentlich, was wir im Nahen Osten, diese Kriege, die wir haben, hat nicht mit Israel zu tun. Wir bekämpfen uns im Nahen Osten seit dem Jahr 632. Die ersten Kriege, die gab, waren zwischen die Mehrheit, die Sunniten, und die Minderheit, die Schiiten. Und man bekriegt sich bis heute. Ja, die einzige Sache, die jetzt komplizierter geworden ist, die gesamte westliche Welt, Amerika und Europa, haben sich an der Seite die Sunniten positioniert, Saudi-Arabien, Katar und Türkei auch. Und Russland hat sich an der Seite die Schiiten positioniert. Das heißt, die Schiiten kriegen ihre Waffen von Russland und die Sunniten kriegen ihre Waffen von Heckler und Koch aus dem Schwarzwald. Ja? Und so bekämpft man sich. Ja? Und von daher gehen die Syrer nicht nach Saudi-Arabien, weil dort kein Menschenrechte gibt. Und dann kommt man nach Deutschland und man kommt in einem christliches Land. Und ich sage oft, wenn ich damals alles noch Muslim, Islamist, wenn ich 1990 nach Deutschland gekommen wäre, würde ich überhaupt nicht in diese Gesellschaft integrieren wollen. Weil als Muslim der Koran sagt, die Muslimen seien die beste Umma, die beste Gemeinschaft, die je Allah auf dieser Erde geschaffen hat. Ja, so die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland denkt, die Muslimen kommen nach Deutschland, sie sind nicht integriert, sie müssen sich integrieren und dann eines Tages würden sie wie die deutsche Gesellschaft. Aber wer hat gesagt, dass ein Muslim möchte wie ein Deutscher werden? Ist eigentlich ein Schimpfwort. Es gibt Muslimen, die zu ihren Kindern sagen, bitte sei nicht wie die Deutschen. Ja, so Integration für einen gläubigen Muslim ist ein Abstieg. Ja, und das ist unser Problem, weil die Politiker nicht begreifen manchmal, und ich weiß nicht warum. Ja, was wir in Deutschland machen, wir investieren viel Geld und auch so recht. Viel Geld wird von den Steuergeldern in diese Integrationssache reingesteckt. Aber das ist für mich wie ein Ballon. Ja, es gibt einen großen Ballon, man pumpt Wasser, Luft rein, aber dieser Ballon hat ein großes Loch. Ja, er hält keine Luft. Und das ist, was wir machen. Das heißt, wir schicken diese Leute in Integrationsmaßnahmen. Ja, sie lernen ein bisschen Deutsch. Und man bringt uns, wie viele Gebirge gibt's hier in Deutschland, wie viele, was weiß ich, ja. Und, aber wir leben in unserer eigenen Welt. Das heißt, abend schauen wir nicht Tagesthema, sondern Al Jazeera. Ja, wir lesen nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sondern Hurriyat aus der Türkei. Und das ist das Problem. Und deswegen sage ich, wir müssen einfach über die Rolle der Religion sprechen, und überall, wo positive Ansätze sind, müssen wir das nehmen. So, einfach zu Ihrer Frage nochmal, für einen gläubigen Moslem seinen Platz in dieser Gesellschaft hier in Deutschland zu finden, ist schwierig. Und deswegen versuchen diese Islamisten, die Gott sei Dank immer noch in der Minderheit, sie versuchen die Mehrheit zu verändern. Sie versuchen die Kultur des Landes zu verändern, damit sie hier leben können. Und ich sage einfach ganz oft, wenn jemand wirklich den Islam leben möchte, wie der Islam in seine wahre Implementierung ist, Deutschland ist ein falscher Ort. Dann soll man nach Saudi-Arabien gehen. Man soll nach Jemen gehen, wo der Islam dort nicht nur praktiziert, sondern auch gewünscht. Und von daher, ich halte es total falsch, dass wir als Gesellschaft, dass wir kapitulieren, weil eine Minderheit so ihren Platz hier haben möchte.
Sie haben das jetzt sehr anschaulich geschildert, worin das Dilemma der gescheiterten Integration besteht. Wie könnte hier eine Lösung aussehen und welche Rolle könnte der christliche Glaube hier spielen?
Ja, die christliche Glaube kann eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und hier meinte ich nicht, dass jeder Moslem muss Christ werden, um integriert zu sein. Das meinte ich nicht, weil wir sehen Menschen nicht als Missionsobjekt. Aber die christliche Glaube sieht den Mensch als Ebenbild Gottes. Ja, im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, wenn wir uns gegenseitig wahrnehmen, wir sehen einfach dieses Gottesbild in jedem Mensch. Und das ist die Grundlage meines Tolerantes gegenüber Menschen, alles Menschen. Zweitens, unsere christlichen Glauben lehrt uns die Nächstenliebe. Ja, die Muslimen, die neben uns sind, wir sollen sie als Menschen begegnen. Wir sollen sie zu uns nach Hause einladen, dass wir mit ihnen im Gespräch kommen, dass wir auch sie in die Gemeinde einladen. Ja, und denke ich, kann auch Brücken bauen, kann einfach unsere guten Absicht zeigt, ja. Und christlicher Glaube, und besonders wenn ich nach dem Leben Jesus Christus orientiere. Jesus hat noch nie jemand ausgegrenzt. So von daher, ich kann nicht sagen, ich bin Christ, aber ich hasse diese Menschen. Ich bin Christ, aber ich möchte keine Muslimen in diesem Land haben. Ich bin Christ, aber ich will diese Menschen von hier abgeschoben werden sind. Deswegen denke ich, innerhalb unserem christlichen Glauben, es gibt genug Raum für jeden Mensch, sich zu entfalten und sich zu finden. Selbstverständlich, wenn jemand Christ wird, als ich Christ geworden bin, Gott hat mich mit mir selber versöhnt, mit meiner Gesellschaft und mit anderen Menschen. Und es wäre eigentlich das Beste, wenn das passieren könnte.
Ich möchte Sie zum Schluss noch etwas Persönliches fragen. Was macht Ihnen bezogen auch auf unser heutiges Thema und die ganze Situation in Deutschland Hoffnung?
Was mir Hoffnung gibt, einfach, dass wir diese Kraft haben, uns zu versöhnen, uns zusammenzuleben. Was mir Hoffnung gibt, auch wie Deutschland, als ich nach Deutschland gekommen bin und ich fing mich mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen und dass dieses Land eines Tages war in Trümmern und Aschen und kaputt und dass wir heute so leben, das gibt mir Hoffnung. Ja, und was mir auch Hoffnung gibt, ist die Auferstehung Jesu Christi. Als Christ weiß ich, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Und der Tod ist der letzte Feind dieser Menschheit. Und es gibt nichts Schlimmeres als den Tod. Und weil Jesus Christus den Tod überwunden hat, wir können auch diese ganze Herausforderung von Integration und alles, was wir miteinander haben, einfach überwinden.
Herr Dr. Erik, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns haben teillassen an Ihrem Leben, an Ihrer Biografie, aber auch für diese sehr erhellenden Erklärungen zu diesem ganzen Thema. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.